Vor lauter Unrecht und Not könnte man ganz den Überblick verlieren, wo man jetzt wirklich noch helfen soll und sich als Christ investieren. Ist mein Beitrag nur ein Tropfen auf einen heißen Stein oder doch wichtig? Ja, und wenn man Mengen Tropfen kann auf einen heißen Stein geben kann, dann tut es ja dann gleich abkühlen, dann passiert ja dann gleich etwas. Das sind so ein bisschen Themen, die wir werden diskutieren in dieser Stunde, in diesem Live-Net-Talk, wenn Unrecht und Not zum Himmel schreien. Ist unser Fokus. Wir werden darüber reden, wie wir auf aktuelle Herausforderungen eingehen, darauf reagieren und was ganzheitliches Christsein kann bedeuten, dass man dort von lauter Themen und Herausforderungen nicht den Kopf verliert. Und darüber reden wir. Dabei werden wir auch über Aktualitäten sicher reden, wie im Moment in der Schlagzeile Bergkarabach oder der Tod von der Schweizer Missionarin Beatrice Stöckli. Oder auch Konzernverantwortungsinitiativen, ja, wo sehr viel zu reden gibt in unserem Land. Ich begrüße herzlich die Gesprächsteilnehmer und auch die Teilnehmerin. Und ihr möchte ich gerne das erste Wort geben, Tanja Woodhatch. Herzlich willkommen, Tanja Woodhatch. Schön, dass du dabei bist. Ich würde doch gerne selber kurz ein paar Worte über euch sagen und wo das ihr euch engagiert. Tanja.
Danke vielmals, Florian. Genau, mein Name ist Tanja Woodhatch. Ich bin in Kloten EVP-Gemeinderätin und Unternehmerin, Sozialunternehmerin. Wir haben vor einigen Jahren Sozialfirma Würzmeister gegründet und letztes Jahr noch einen Verein. Unsere Arbeit ist so gewachsen. Inzwischen begleiten wir fast 20 Personen mit zum Teil schwerwiegenden psychischen Problemen oder körperlichen Problemen, die nicht mehr können im Arbeitsmarkt arbeiten können, wo zum Teil viele Klinikaufenthalte hinter sich haben und wieso das normale soziale Netz nicht gegriffen hat. Und viele von ihnen haben wie die Alternative gehabt, zu Hause rumzuhocken oder haben wie gefunden, doch ich will etwas machen, aber halt eben der Druck von der Wirtschaft geht nicht und die geschützte Werkstatt passt nicht. Und wir haben da wie so eine grosse Familie, wo wir einander in allen Belangen unterstützen. Also von Jobsuche, über Wohnungssuche, über Steuererklärung, über Probleme mit Behörden, einfach was so ansteht. Und wachsen sehr zusammen. Und sind wie einfach mit Teilen das Leben miteinander. Das findet ja auch in unserer Wohnung statt. Also wir haben jeden Tag zwischen 7 und 10 Leute bei uns, inklusive Manufaktur. Und von dem her ist wirklich immer ein kleines Bienenhäuschen bei uns. Ja.
Okay, das Leben, wo dich dafür entschieden hat, Tanja Woodhatch, mit dem Partner zusammen, wo du das leiten gell?
Also leider nicht alleine, aber mein Mann tut Gewürzmischungen kreieren. Er ist der Kreator.
Ah, okay. Ja. Wunderbar. Und dann begrüße ich den Peter Seeberger auch bei dieser Runde vom Live-Net-Talk. Peter Seeberger, sag doch gerne auch ein paar Worte zu dem, was dich beschäftigt, auch bei dem Thema, das wir heute diskutieren und auch noch, wer du bist, die wir auch nicht kennen. So.
Ja, meine Leidenschaft ist eigentlich schon seit ganz jung, den Glauben in Verbindung zu bringen mit praktischen Daten, mit Auswirkungen, die sichtbar sind. Und auch Mission war mich ein grosses Thema gewesen. Ich bin dann mit 30 mit der Familie Richtung Afrika gezogen, 10 Jahre nach Burkina Faso. Und habe dort versucht, auch nebst meiner Tätigkeit als Bibelschullehrer und Gemeindegründer, eben auch die praktischen Aspekte, also den Menschen konkret zu helfen, ihrem Lebensalltag, wie kommen sie zu genügend guten Nahrungsmitteln, wir haben den Gartenbau betrieben und so weiter. Einfach versucht, die beiden Komponenten zusammenzubringen. Und das ist dann so weitergegangen, jetzt durch mein ganzes Leben durchgezogen. Ich war lange auch Pastor in der Schweiz und den Leiter von Stopp Armut. Das ist ja ein Werk, eine Arbeitsgruppe von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Und auch dort habe ich einfach gemerkt, das Thema Gerechtigkeit, das bewegt mich. Und da ist zum Teil, obwohl man viel redet von Gerechtigkeit in den Kirchen, aber wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, globale Gerechtigkeit geht, dann sind da sehr unterschiedliche Verständnisse vorhanden. Und da habe ich versucht, während 10 Jahren ein anderes Licht reinzubringen. Und heute leite ich ein Hilfswerk Selam und in Äthiopien, das ist das Kinderhilfswerk und gleichzeitig eine Bewegung auch in Westafrika, wo Samuel Fleur heisst Und dort geht es auch darum, in den Gemeinden Solidaritätszellen zu gründen, sodass eben die Kirche für ihre Leute auch ganz konkret etwas macht. Und dazu bin ich noch Präsident da in Laufen von einem Verein, der sich für Permakulturgärten einsetzt. Da geht es um Schöpfungsverantwortung.
Okay. Also sehr breit engagiert, umtriebiger Mann, der sich auf verschiedenen Orten investiert und das Thema eben Einsatz für Gerechtigkeit gang wieder drin ist bei dir, Peter Seeberger. Der Christian Salvisberg hat ein bisschen, vielleicht einen anderen Fokus, durch das, dass er Pastor ist von einer Gemeinde. Seit kurzer Zeit jetzt im Emmental, Bewegung Plus in Langnau, gell? Christian, sag doch gerne selber auch noch ein paar Worte dazu. Wenn wir das Thema ganzheitlich Christ sein haben, ist wichtig, dass wir auch da diesen Aspekt drin haben. Was ist dir vor allem ein Anliegen? Und wer bist du?
Ich bin der Christian, bin der Evelyn geheiratet, wir haben drei Kinder. Jetzt seit etwas mehr als einem Jahr sind wir in Langnau, vorher mehrere Jahre in Spiez. Und dort habe ich mich im Rahmen von der Gemeinde gegen aussen versucht zu orientieren, auch dass das Thema angeht. Das ist ein bisschen im kleineren Rahmen. Aber das, was mich vor allem bewegt und auch motiviert, ist, gerade können Jüngerschaft, das heisst Menschen, in dem, dass sie Jesus lernen kennen und im Glauben dürfen wachsen, zu motivieren und aus dem aus eine Verantwortung zu übernehmen in dem Bereich, wo Gott sie reinstellt, sei es in der Familie, sei es im Geschäft, sei es eben vielleicht weltweit oder für Gerechtigkeit in den verschiedenen Facetten aus dem aus. Und dort möchte ich gerne diesen Teil beitragen, jetzt als Pastor vor einer Lokalkirche.
Okay. Christian, auch dir herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist hier im Talk. Ich würde gerne noch den Hinweis machen für die, die jetzt im Livestream mitschauen oder vielleicht auch auf YouTube dran sind, das als Podcast schauen. Tut gerne eure Fragen auch rein oder eure Kommentare vor allem, was ihr denkt dazu, zu diesem Thema. Wie kann man der Not begegnen, wenn Unrecht und Not zum Himmel schreien? Was geht euch da durch den Kopf? Ihr könnt das gerne machen auf YouTube, Facebook, wo ihr auch immer jetzt dabei seid. Dürft auch euch gerne äußern und mitdiskutieren. Also jetzt mal die Frage hier als erste Runde. Was gehen uns die weltweite Armut und Krise an? Oder was wir viel lesen in den Zeitungen, die Schlagzeilen sehen. Wie gehen wir mit dem um? Oder wie geht ihr alle drei so ein bisschen damit um? Vielleicht dort ein bisschen einzuleiten. Wieder zuerst frage ich Tanja Woodhatch gerne, was löst das bei dir aus oder wo hast du dir gesagt, wie wollte ich dem selber begegnen?
Also einerseits finde ich schon wichtig, dass wir unsere Rolle als privilegiertes Land verstehen. Und wir haben auch eine Verantwortung mit dem, wo wir mehr Geld oder mehr Zeit und einfach mehr Sachen zur Verfügung haben. Und das kommt auch mit einer Verantwortung, finde ich. Und ich habe das nicht erzählt am Anfang, aber ich bin bei Tierfund gearbeitet, 7 Jahre, das ist ein internationales Hilfswerk. Dort habe ich auch viel gelernt über die ganzen globalen Zusammenhänge von Armut und unsere Verantwortung und unseren Teil. Und von dem her finde ich einerseits das Globale nicht aus dem Auge lassen und dort, wo man kann, Themen wie Fairtrade. Einfach, dass es mir nicht egal ist, wer etwas hergestellt hat. Natürlich ist es schon so, dass in unserer immer komplexer werdenden Welt gehen Sachen manchmal mehrmals um den Erdball, weil es da verpackt und dort gefärbt. Und es ist sehr schwierig, als Laie überall, weißt, alles richtig zu machen. Das schaffst du wie nicht. Oder? Und ich glaube, das würde einem auch einen riesen Stress aufsetzen. Und darum finde ich, jeder soll es dort machen, wo er kann. Oder? Ich lebe zum Beispiel seit gut 3 Jahren vegan. Das ist für mich ein Lebensstil, wo viel zu tun hat mit Nächstenliebe und mit Nachhaltigkeit. Ich versuche auch, wenn man unverpackt einkaufen kann oder eben lieber lokale Sachen bevorzugen. Und das andere ist halt im Unternehmerischen, finde ich, geht es dort auch weiter. Also wenn man jetzt ein Arbeitgeber ist und Arbeitsplätze schafft, wie gehe ich eben mit meinen Mitarbeitern um, welche Werte gebe ich weiter, bin ich fair? Also ich finde, das ist wirklich in allem hinein, weißt? Ich finde, der Glaube soll sich vom Alltäglichen, jeder Begegnung an der Kasse im Migros, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich in der Kirche mit den Leuten umgehe, wie ich konsumiere. Eigentlich sollte sich das wieder durchziehen und ich sollte wie können am Abend in den Spiegel schauen und nicht mich müssen schämen, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Aber wie gesagt, ich finde, es soll auch nicht eine Ersatzreligion werden, um alles perfekt zu machen, aber man soll es einfach wie im Hinterkopf behalten, eigentlich möglichst wenig Schaden anzurichten mit seinem Konsum zum Beispiel. Oder als Beispiel, ja. Und einfach einen Lebensstil haben, der irgendwo ja, möglichst ein Stückchen bescheiden ist, oder? Also einfach auch teilen, weißt du, ob jetzt spenden oder praktische Hilfe vor Ort. Ich glaube, das kann wie jeder selber entscheiden. Die einen haben mehr die finanziellen Mittel und dann lieber etwas spenden. Andere haben mehr Zeit und dann sich freiwillig engagieren für den Nächsten. Da gibt es ja auch einen riesen Pool an Möglichkeiten, wie man sich könnte einsetzen könnte. Ich glaube, wie jeder muss für sich einfach entscheiden, was macht für mich Sinn und was ist für mich im Alltag am handelbar. Vielleicht hast du auch noch Familie und kümmerst dich dort darum. Darum soll es wie nicht ein Stress werden, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine.
Ja, das klingt schon irgendwo nach doch einigen Sachen, wo man ja, sich immer wieder reingibt und sich bewusst entscheidet. Also Christi ist nicht ein Spaziergang, oder? Wenn man das so leben will.
Ja, finde ich. Ja,
genau. Viel zu ergänzen, gehen wir mal weiter den beiden Herren auch noch da in unserer Runde. Frage zuerst Christian Salvisberg, auch so ein bisschen das Gleiche, weißt, wenn du so siehst, wir in der Schweiz privilegiert, oder? Aber wir sehen die Not, die da ist, Schlagzeilen, wie gehst du mit dem um?
Also die Not ist effektiv gewaltig und mich als Mensch fast zu Boden drücken, oder wenn ich auch sehe, eine ganze Information, die ich mitbekomme. Und dort hilft mir, wie das habe ich letztens mal gehört von einem, der das so hat ausgedrückt, Gott zerteilt die Lasten und gibt es Leute, die sie tragen in einem Mass, das sie nehmen können. Und das geht auch in den Sinne, was Tanja vorhin hat gesagt. Und das scheint mir wichtig. Dort eben, sei es vor Ort oder auch jetzt bei uns in der Gemeinde mit Spenden, Kontakt zu Leuten, die in Projekten arbeiten oder in Mission oder konkret praktisch können zu werden im Bewusstsein, das ist ein Teil. Aber ein sehr wichtiger Teil, dass wir das, was wir können machen. Und da bin ich persönlich auch immer wieder drum am Ring. Also die Sache, die Tanja hat gesagt, mit bescheidenem Lebensstil und so weiter. Also spricht mich persönlich an, da bin ich dran, bin ich auch noch nicht dort, wo ich denken könnte sein. Ja. Mhm. Was mir wichtig ist für die Gemeinde, ist, wir beten auch. Und ich finde, das Gebet, das hat auch ein grosses Gewicht. Und gleichzeitig ist, auch wenn ich nicht, dass wir eine Haltung haben, jetzt haben wir gebetet, jetzt haben wir es abgehäkelt. Einfach beides können zu praktizieren. Ja.
Okay, danke vielmals. Christian, für den ersten Einblick, ein bisschen bei dir. Fragen wir beim Peter Seeberger noch, der gesagt hat, das ist sein Thema immer schon, dass auch das zur Tat geht, also dass der Glaube auch zur Tat wird. Was heisst das für dich jetzt in der aktuellen Situation, in der die Welt drinnen steckt, wo man schon das Gefühl hat, also Corona ist nur ein Aspekt, aber viele Konflikte, Polarisierungen, die da sind in den Ländern, es wird irgendwie, hat man das Gefühl, totalitärer vielen Orten und nicht steigen. Wie gehst du mit dem um?
Also persönlich finde ich auch ganz wichtig, was eben Tanja schon stark unterstrichen hat, das ist der persönliche Lebensstil, dass wir da irgendwo glaubhaft sind, dass man kann viel reden, debattieren über Probleme und Nöte von dieser Welt und sich selber eigentlich ist man nicht bereit, auch gewisse Verzichten auf gewisse Sachen, das ist, Verzicht ist sowieso immer etwas Schwieriges, aber dass man versucht, sich zu fragen, wo kann ich einen Unterschied machen durch kleine Sachen im Leben, das kann eben beim Konsum sein, das kann, dass man darauf achtet, woher kommen Sachen, gerade aus dem globalen Süden. Und ich finde, in einer globalisierten Welt müssen wir auch eine globalisierte Solidarität leben. Wir können uns nicht einfach auf die Schweiz konzentrieren und so tun, quasi, wie wenn wir eine Insel der Glückseligen sind und Pech für die anderen. Ich glaube, wir müssen auch global denken. Wir konsumieren Kaffee aus Afrika, wir legen Kleider an, die in Bangladesch genäht worden sind und so weiter. Also die Welt ist global Und ich glaube, von dort her müssen wir auch einen globalen Blick haben. Mir ist sehr bewusst, dass das viele von uns überfordert, auch mich. Ich schaffe es oft nicht, meine hohen Ideal wirklich 100% nachzuleben. Als Mann zum Beispiel habe ich extrem Schwierigkeiten, fair produzierte Kleider zu finden. Da sind Frauen definitiv im Vorteil. Ich sage manchmal schmunzelnd, ich fühle mich ein bisschen diskriminiert, wenn ich in den Kleiderladen gehe und nach fair produzierten Kleider frage. Oder zum Teil werde ich wirklich als Exot angeschaut und dann geht es nicht lang und dann kommt der Chef vom Laden, weil die Angestellte hat gesagt, sie, da ist ein komischer Kunde bei mir, der will da irgendetwas und ich keine Ahnung habe, was es ist. Das erlebe ich sehr oft so. Aber ich glaube, grundsätzlich ist mir wichtig, dass ich mich auch informiere. Also nebst dem solidarischen Lebensstil finde ich die Information ganz wichtig. Und das überfordert viele, die mir sagen, ja, weiß ich schaue gar keine Nachrichten mehr. Das finde ich so schwierig. Ich bin in Kambodscha gewesen, habe mich selber dort vor Ort informiert, wo es darum gegangen ist, eine Konferenz vorbereitet über Menschenhandel. Bin nach Lesbos gegangen, wo wir eine Konferenz vorbereitet haben zum Thema Flüchtling. Ich habe selber gesehen, ich kann nicht einfach mich auf Informationen, die quasi schon gefiltert sind, verlassen. Ich habe selber gesehen. Da auch ist mir bewusst, nicht jeder kann gerade vor Ort gehen und sich informieren. Aber grundsätzlich, ich glaube, haben wir schon auch die Herausforderung, dass wir einfach hinschauen in den Weg schauen.
Es ist spannend, dass wir gestern Morgen gerade in der Kaffeepause auf LiveNet, auch im Zoom, haben wir einen Gast gehabt, Verena Zvosta, auf den Philippinen bei den Ärmsten lebt, des Slums, und wirklich dort so ihre schitternden Hütte innen mit ihrem Mann ist. Und jetzt im Moment ist sie auf Deutschland zurückgekommen, weil der Mann Corona bekommen hat und gesundheitlich nicht gut zu weg ist. Aber sie hat dann auch so gesagt, und das ist ja für uns so ein Spannungsfeld, oder? Wir, die die Sorgen nicht haben, dass der Tier tatsächlich ja die Leute leben, vom einen Tag zum nächsten schauen, wie können wir bis morgen irgendwie durchkommen und das Leben weitergeht über das raus. Und die können sich eigentlich gar nicht weiter raus Perspektiven leisten wie wir. Gestern habe ich mit meiner Frau diskutiert, wo wir vielleicht Skiferien machen den Winter. Da bin mir fast blöd vorgekommen, wenn ich am Morgen hat der Verena Zvosta zugelassen, wie sie auf den Philippinen einfach diesen Leuten helfen. Das Spannungsfeld, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal denkt?
Also das finde ich gerade eine spannende Aussage, die du da machst. Oder? Und das ist genau der Punkt, wir dürfen das mit unserem Lebensstil vergleichen und sagen, ja, darf ich jetzt noch in die Ferien, die Skiferien? Wie oft darf ich mir das noch leisten? Und wie viel Luxus darf ich mir leisten? Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Frage ist. Ich glaube, wichtig ist, wie viel behalte ich mich für mich und wie viel gebe ich auch weiter, wie viel teile ich. Ich bin ein bisschen Gegner von dieser Haltung. Wir müssen jetzt total einfach anfangen leben, dass wir möglichst auf den Level kommen quasi von diesen Menschen oder dass wir möglichst viel weitergeben können. Es muss für uns auch stimmen. Also, wir müssen uns auch wohlfühlen. Wir leben in einer anderen Kultur. Wir leben hier in der Schweiz und wir haben einen sehr intensiven Alltag und da gehören die Ferien einfach dazu, finde ich jetzt. Das ist wichtig, dass wir uns auch etwas gönnen. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da habe ich so Raubbau an mir selber betrieben, dass ich das später bereut habe. Und darum plädiere ich sehr für ein gutes Gleichgewicht zwischen hinschauen, teilen, geben, aber gleichzeitig auch gut zu mir selber schauen.
Okay, ja, sehr spannend. Das würde mich auch interessieren, wie das Tanja Woodhatch macht, die sich ja auch sehr verschenkt mit diesen Menschen zusammenlebt und so. Wie gehst du mit dem um, weißt, dass du zu dir selber kannst schauen kannst?
Ja, das kann ich sehr unterstützen, was der Peter sagt. Ich finde es auch nicht ganz einfach. Auch das Thema, das hat ja eigentlich mit dem Titel der Sendung zu tun, die Not gesehen. Also wir haben Leute bei uns, die schwerste Traumata haben, die Krankheiten haben, die chronische Schmerzen haben, die immer wieder ins Spital müssen, die heftige Medikamente nehmen, wo Sachen nicht einfach besser werden. Leute, die zum Teil schon 5 Jahre bei uns sind und einfach, wo es einfach nicht gut ist, wo die Lebensumstände einfach auch schwierig sind und eigentlich zum Brüllen sind. Und dann haben sie wie die Krankheit noch und dann kommt noch der Schicksalsschlag dazu und dann stirbt da noch jemand und dann ist noch selbst. Und dann manchmal ist es so viel bei einer Person. Und nachher hast du aber noch 10 andere, oder? Und das eine, finde ich, ist so ein Abgrenzen respektive, was ich einfach finde, das hat ja irgendwo, habe ich einen guten Spruch mal gelesen, dass wie, du kannst den Leuten nicht ihren Schmerz nehmen und du kannst wie nicht, weißt, mit dem Aktivismus immer irgendetwas ändern, aber du kannst einfach mit den Leuten im Leiden sein. Und hast mit ihnen das Leiden aushalten. Und das ist ein bisschen etwas, was man da macht. Natürlich versucht man mit den einen Leuten einen Schritt weiter zu gehen, dass sie wieder in den Arbeitsmarkt kommen oder dass sie, weißt, aber vielfach geht es wiederum einfach mit den Leuten im Leiden zu sein. Und ich habe schon auch gemerkt, was der Peter sagt mit dem Rollbau, das habe ich bei mir auch ein bisschen betrieben die letzten Jahre. Und das ist mir dann auch irgendwann gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen. Und ich habe jetzt wie so einen Auftrag bekommen, dass ich wie jeden Tag probieren sollte, mir eine Stunde für mich Zeit zu nehmen, wo ich nicht arbeite und wo ich nicht mit den Leuten bin, sondern einfach mal kurz schnaufen kann. Und ich merke an den Wochenenden, ich habe dich jetzt als Selbstständige mehr oder weniger immer durchgearbeitet. Das hat eigentlich keinen freien Tag gegeben oder so. Und auch da bin ich am Lernen, dass ich muss, also vielleicht den ganzen Tag ist kein viel, aber einen Tag versuche als freien Tag anzuschauen und dort wirklich möglichst wenig zu machen, um einfach auch wieder ein bisschen erholen und dann genug Schlaf zu bekommen. Aber gell, als Selbstständige hast du immer mega viel zu tun und du begleitest so viele Leute, wo du findest, oh, dem sollte ich doch wieder mal schreiben und wie ist die OP gegangen und wie geht es der und wann kommt sie wieder und weißt du, du willst immer bei den Leuten dranbleiben, dass sie auch merken, dass du an sie denkst und dass sie, genau, ja, dass sie mitreist, oder? Und das ist, also ist ein grosser Spagat. Und ich denke auch nur, dank Gottes Hilfe, kann ich überhaupt all das schon mal stemmen, die 20 Leute plus die Führung von der Firma plus noch das politische Amt, ja, und so.
Es hat doch das Lied gegeben, oder? Du musst nur noch kurz die Welt retten.
Ja.
Ich bin ein bisschen
das ist...
Das kommt mir öfter zu Sinn, wenn ich selber auch ein bisschen merke, jetzt komme ich rein in die Tendenz. Oder meine Frau hat mir das auch schon gesagt. Und ich kann mir vorstellen, Christian Salvisberg, das kennst du vielleicht auch. Als Pastor hast du ja vielleicht auch manchmal ganz viele, die schreien, oder? Und nicht mehr ist, wie kann ich da noch überall dem gerecht werden? Wie ist das für dich?
Es gibt es manchmal auch, aber mein vorheriger Pastorenkollege, Chef, Markus hat mir aber gesagt, du schau, es dir gut geht und dann kannst du auch für andere gut schauen. Oder du bist am wertvollsten dann oder kannst am meisten dienen, wenn du eben in einem gesunden Mass unterwegs bist. Und ja, so müssen merken und denke mir auch, dass ich eine recht gute Balance dürfen finden. Aber ich möchte gleich noch kurz schnell zurückkommen auf die Frage, die du am Anfang hast gestellt hast. Und ich unterstütze natürlich das, was ihr zwei haben gesagt. Und auf der anderen Seite, ihr seid jetzt auch in einem speziellen Engagement drinnen. Und ich frage mich gerne wieder, wo ist auch die Schmerzgrenze? Jetzt, ich kann für mich reden, wenn es um Finanzen geht oder eben Verzicht, ist für mich schon die Frage, eben, darf so ein bisschen wehtun? Und ich habe das Gefühl, wir sind tendenziell, oder für mich, immer noch auf der recht bequemen Seite. Auch manchmal die Frage wegen der Ferien oder so. Weißt du, wo fährt der Verzicht wirklich an? Wo gebe ich aus dem Überfluss, wo ich nicht einmal merke? Und wo darf es mir wirklich etwas kosten? Dort habe ich immer das Gefühl, bin ich und vielleicht auch einige andere schon auf der recht gemütlichen Seite, wo vielleicht der Verzicht schon noch ein bisschen mehr dürfte sein, ohne dass man Rollbau betreibt und ohne dass einem an Substanz etwas nimmt, das nicht gut wäre.
Ja, aber das musst du wie selber irgendwo spüren und festlegen, oder? Und selber habe ich irgendwie einfach die Erfahrung gemacht, ich bin ein sehr ein leidenschaftlicher Mensch und was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Und Leidenschaft schafft Leiden, in dem Sinn, dass ich einfach irgendwie gar nicht mehr gemerkt habe. Also vor allem, es ist nicht jetzt allein um Finanzen weggegangen, sondern einfach meine Zeit, meine Energie. Ich bin so aufgegangen, auch in dieser Aufgabe, dass ich das gar nicht gemerkt habe, bis einfach der Faden gerissen ist. Und klar, kann man schon sagen, gerade wenn es um Finanzen, um Güter, um Wohlstand geht, dort kann man sicher noch ein bisschen schrübeln, die meisten von uns. Aber wenn es um Engagement geht, wenn es um Verantwortung geht, wenn es um Schlaf geht und all die Sachen, die wir einfach brauchen, oder? Ich glaube, dort plädiere ich eher dafür, gerade Leute, die sich sehr engagieren im Bereich humanitärer Hilfe, soziale Hilfe, soziales Engagement, sehr gut auf sich zu achten.
Mhm. Okay. Ich habe mir aber so ein bisschen eine Vers immer auch gesagt, oder das du nicht mehr vor Augen hast, das ist in Genesis 12,2, wo Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, oder? Also, das, man muss eben selber wirklich auch gut gehen, dass ich weitergeben kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein bisschen zusammenfassend zu dem Gedanken, oder Peter, was du auch gesagt hast. Also, wenn ich nicht Ressourcen habe und so und etwas zu geben habe, im guten Sinn, aber auch Energie kann das eben auch sein, dann wird es für das Umfeld eigentlich nicht mehr gut zu helfen. Oder?
Ja. Stimmt. Also ich habe vor allem versucht, mir das im täglichen Alltag ein bisschen einzubauen und mir zu sagen, wenn eine Chance, wenn eine Gelegenheit kommt und die kommen relativ spontan und unplanet, irgendjemand, der mich anspricht, der etwas braucht. Und früher bin ich da sehr zurückhaltend gewesen und heute habe ich einfach gelernt, grosszügiger zu sein und nicht ständig mir zu fragen, okay, geht jetzt der Alk kaufen damit oder Zigaretten? Irgendwie merke ich, ich gebe dann nicht grosse Summen weg. Aber ich habe angefangen, den Fünfliber, wo drauf steht, Dominus Providebit, Gott versorgt, der als Instrument in meinem Alltag zu brauchen, um irgendjemandem, der eine Not hat oder der mich anfragt, ihm das zu geben. Und sehr oft schiebe ich das dann eben an, dass das dort draufsteht. Und mache so auch den Link zwischen Gott und meiner Tat. Meiner Tat von der Barmherzigkeit, in Anführungszeichen. Und habe schon so ganz tolle Sachen erlebt, wie Leute völlig erstaunt sind und nachher da gehen schauen, ob sie jetzt das können lesen auf der Seite von dem Fünfliber. Das wird für sie wie eine Ermutigung. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man nicht nur da die grossen Projekte und Sachen wälzen, sondern dass man auch im ganz Kleinen im Alltag, das kann ein Telefon sein, wie es Tanja gesagt hat, ein Brief, eine Ermutigung, irgendetwas, auch das ist wichtig und nicht nur die ganz grossen Projekte.
Okay, ich würde noch gerne dort noch schnell ein bisschen bleiben beim Persönlichen und dann kommen wir ja zu den grossen Zusammenhängen noch ein bisschen, also auch die Rolle von der Kirche, auch Politik, so die grösseren globalen Zusammenhänge, das möchte ich gerne noch ein bisschen ansprechen. Aber noch zuerst angesetzt an diesem Thema, was heisst denn für euch Evangelium leben oder predigen? Oder wo ist dort eine gesunde Mischung für euch eben persönlich? Peter, du hast jetzt schon das Beispiel gebracht, oder? Wo du eben mit dem Fünfliber zum Beispiel Hinweis gehst auf das, dass du andere Grundlage hast auch noch im Leben, wo dir Motivation gibt, dich so und so zu verhalten. Weil, wie machen das die anderen beiden, um ja noch ein bisschen
wundern? Also bei uns ist es ja so, dass wir Leute haben aus ganz verschiedensten Umfeldern. Auch vom Alter her geht es von 17, 19 bis 60. Die wenigsten sind gläubige Christen. Die meisten sind entweder nicht religiös oder wir haben auch Muslime und ich glaube auch Buddhisten und Hinduisten bei uns. Für mich ist es so, wir ja auch miteinander essen. Es kocht auch mit jemandem und wir essen alle miteinander zu Mittag. Und das ist auch so ein wichtiger Teil. Es ist ein kostenloses Mittagessen für alle. Und dort bete ich mich vorher. Das ist mir wie ganz wichtig, das einfach auch Gott zu danken und das ihm anzulegen. Und häufig haben wir eben auch noch irgendetwas Aktuelles, wo eben jemand hat gerade eine Operation, jemand ist gerade krank, jemand hat gerade Zähne, jemand hat gerade eine Prüfung, was auch immer. Dass ich wie ein paar so aktuelle Sachen aufgreife, dass die Leute wie auch merken, dass sogar wenn sie mal nicht da wären, dass wir auch für sie beten und an sie denken. Und weil es ja in unserer Wohnung ist, haben wir natürlich da und dort mal einen Bibelvers, der aufgehängt ist, aber nicht provozierend, einfach uns ist das wichtig und das ist ein Wert. Sonst tue ich jetzt nicht gross mit den Leuten über Gott reden, sondern jetzt bei uns, finde ich, geht es total über den Lebensstil. Ich glaube, sie merken, so wie wir uns verhalten, so wie wir das Leben teilen, eben apropos Verzicht, oder? Ich habe 6 Jahre gar nichts verdient bei unserer Firma und dann irgendwann ganz wenig und jetzt bin ich immer noch so auf einem Praktikantenlohn. Das ist kein Drittel von dem, was ich in der Wirtschaft verdienen würde. Und wir können es auch nur machen, weil wir noch Unterstützung von den Eltern haben. Sonst könnten wir eigentlich das nicht einmal finanzieren. Also das haben wir nicht einmal so bewusst gesteuert. Das ist ja dann wie, hat sich von selber entwickelt. Wir haben das alles nicht so geplant. Aber für mich ist es total stimmig in sich. Also einfach, weil es macht mir so Freude, mit den Leuten zusammen sein und das andere. Ich kann mich jetzt einfach nicht mit meinen sonstigen Freunden
Ups, jetzt haben wir Tanja auch gerade verloren. Geben wir die Frage gerne auf Christian auch noch weiter, die ich vorher aufgegriffen habe. Christian, ist das für dich?
Ja, grundsätzlich denke ich auch, geht es darum, das Evangelium können, zu leben in den kleinen, in den grösseren Sachen, dort, wo mich Gott hat hineingestellt. Das soll laut reden, soll Liebe sichtbar werden, ist etwas, was mich immer fasziniert, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, dass das zusammengenommen wird, dass man das nicht kann in dem Sinn trennen. Und auf der anderen Seite aber, kennt vielleicht den Spruch, der Franz von Assisi hat gesagt, lebe das Evangelium, respektive, und wenn nötig ist, brauche Wort. Und auf einen Weg finde ich, das stimmt, unser Leben soll am lautesten reden. Und gleichzeitig braucht es das Wort, das heisst, das Evangelium können den Menschen zu erklären und zu sagen. Und das kann mein Leben nicht so, wie wenn ich Wort brauche. Das ist etwas, was mich selber immer wieder enorm herausfordert. Gestern ist jemand im Haus etwas installieren. Ich hätte dann gerne etwas von Jesus noch weitergegeben. Das ist irgendwie nicht so recht fertig gebracht. Das hat mich dann auch irgendwie mögen. Ich denke, das war eine Gelegenheit gewesen. Aber einfach das Leben und das Evangelium weitergeben, das ist etwas, was ich denke, was ich finde für uns als Nachfolger von Jesus eine Herausforderung. Und da sehe ich oft Schlagseite, ist vom Evangelium zu reden, das zu artikulieren. Und nicht nur zu leben, sondern das unter die Leute zu bringen. Das ist etwas, was mir sehr auf dem Herz brennt.
Okay. Peter Seeberger, hast du noch zu diesem Thema etwas gerne ergänzen
wollen? Also ich möchte dazu einfach sagen, ich finde es persönlich extrem schwierig, die Balance zu leben zwischen Verkündigung und einem entsprechenden Lebensstil, wo Leute das reden sollen als meine Worte. Beides ist schwierig, ist ein sehr hoher Anspruch und ich habe einfach gemerkt, ich habe wirklich Schwierigkeiten, den richtigen Moment und Einstieg zu finden, um den Menschen auch von meinem Glauben zu erzählen. Ich brauche wie auch eine Einladung für das. Also ich muss wie spüren, der andere will jetzt mehr wissen. Wieso mache ich das? Wenn ich einfach dann noch irgendwie so mich umdrücke und sage, du, by the way, ich habe dir jetzt geholfen oder habe dich zum Mittagessen eingeladen. Weißt du, ich bin übrigens Christ und dann kommt es, oder? Also wenn es nicht auf eine natürliche Art passiert, der Einstieg, der Übergang, der natürliche Übergang, mit dem tue ich mich echt schwer manchmal, weil ich möchte nicht einfach so quasi das instrumentalisieren, wenn ich etwas Gutes tue, dann muss nachher dann noch irgendwo das erklärende Wort hinein angeschoben werden. Und dann ist es halt oft so, dass ich tatsächlich dann nichts sage. Und es ist leider auch so, dass die Leute nicht sehr oft fragen, wieso machst du denn das? Hingegen merke ich schon auch, dass gerade in meinen Aktivitäten auch in Afrika, dass die Leute das sehr wohl in Verbindung bringen mit meiner christlichen Überzeugung. Aber eben, wie man das Evangelium den Leuten kann erklären, das finde ich schwierig. Ich bin auch eher der Typ, der dann vielleicht halt auf ein Buch hinweist oder auf einen Artikel oder einen YouTube-Film oder irgend sowas. Aber ich brauche wie eine Einladung. Sonst habe ich das Gefühl, ich überrumple die Leute, ich überrolle sie. Ja, zum Teil kommt es, wenn ich noch einen stärkeren Ausdruck brauche, ist es manchmal fast so ein bisschen ein Missbrauch, dass ich einfach jetzt meine Agenda noch unbedingt auch noch muss durchbringen und von dem habe ich mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen distanziert.
Also ja. Ich finde, man kann mehr kaputt machen manchmal. Also ich war ja selber Atheistin bis 23 und ich habe viel Kontakt mit Leuten, die nicht im Glauben sind. Und was ich da schon für Geschichten gehört habe, ist schon so, dass gewisse Leute sich so schlecht verhalten haben, dass es den Leuten gerade abgelöst ist. Also ich finde, da muss man schon sehr aufpassen und dosieren. Und also man kann wirklich, ja, es kann wie das Gegenteil bewirken, als das man hat wollen, finde ich. Darum würde ich Peter als erstes zustimmen, das Instrumentalisieren vom Glauben, finde ich ganz etwas Schwieriges.
Ja.
Also man hat früher von dem Ausdruck Heilsstress geredet. Als ich in der Jugendgruppe war, ganz frisch zum Glauben gekommen bin, war das ein riesiges Thema. Man hat jedes Mal, wenn man zusammengekommen ist, hat man sich erzählt, wenn man jetzt alles von seinem Leben mit Jesus erzählt hat. Und das hat bei mir den sogenannten Heilsstress ausgelöst, dass ich jedes Mal fast ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich an die Meetings gegangen bin und nicht ein Beispiel bringen konnte, wem ich jetzt von Jesus erzählt habe und in welcher Form. Und dann hat es ganz kuriose Situationen gegeben, dass ich im Zug gesessen bin, irgendjemandem gegenüber. Und während der ganzen Zugfahrt habe ich irgendwie gedacht, jetzt muss dem irgendwie, der hockt jetzt da irgendwie gegenüber, jetzt muss dem irgendwie das Evangelium sagen. Und gut, von dem habe ich mich heute definitiv verabschiedet. Wie gesagt, ich warte auch von Gott, dass er mir Möglichkeiten gibt. Auch gerade bei Menschen, die mich kennengelernt haben, die zuerst mal wissen, wer ich bin, was ich mache. Und dann merke ich, kommen auf einmal auch bei uns im Permakulturgarten, kommen Leute auf mich zu und sagen, du bist doch eigentlich Pastor oder ein Theologe. Was denkst du zu dem Thema? Und dann gibt es super Diskussionen oder auch einen Austausch. Und darüber habe ich riesig Freude, wenn das passiert. Und das passiert auch etwa dir. Vielleicht für meinen Geschmack noch ein bisschen wenig, aber es passiert.
Das ist doch schön. Und ich glaube auch, es sollte nicht verkrampft sein. Vielleicht ist in der Schweiz das manchmal im Vergleich zum Ausland, und jetzt kommen wir ja wieder aufs Ausland zu reden, nämlich auch noch ein bisschen schwieriger, einfach über Jesus zu reden. Das habe ich immer wieder auch wieder Eindruck, oder? Das könnte der Peter nicht einmal, das ist wahrscheinlich schon in vielen Ländern viel normaler, oder? Dass man über den Glauben, Spiritualität und so auch reden kann. Aber gut, gehen wir ein bisschen auf das, wie das die Kirche, und jetzt habe ich jetzt schon angekündigt, ich werde noch ein bisschen die größeren Zusammenhänge auch noch besprechen, könnte relevanter werden, das grosse Wort, das man immer darüber redet. Oder wie hat, soll man sich politisch engagieren, oder wenn eben die Not und das Unrecht da ist. Und da würde ich auch gerne noch ein paar Aktualitäten ansprechen, wie ihr das seht. Du hast, Tanja, Wout, hast du schon am Anfang gesagt, Christsein bedeutet Verantwortung übernehmen im eigenen Verhalten, im Konsum, da sind wir ein bisschen drauf gekommen. Und Verantwortung ist ja auch jetzt drin in der Initiative, wo wird darüber abgestimmt im November, Konzernverantwortungsinitiative. Die Frage ganz direkt an euch, findet ihr das richtig, jetzt, dass dort sich ein Kirche engagiert oder die Kirchen sich engagieren?
Ich finde es sehr wichtig. Ich finde, Kirchen sollen ja mit dem Leben, mit dem Alltag zu tun haben. Kirchen sollen nicht einfach nur... Eben, wie es der Peter gesagt hat, mal so ein paar Bibelversen von der Kanzel oben runter predigen, sondern ich finde, je lebensnäher eine Kirche ist, desto relevanter ist sie ja. Wenn sie nicht mehr lebensnäher ist, dann braucht sie eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, eine Kirche muss ja irgendwo etwas in einem bewegen und klar nicht jetzt irgendwie eine Moralkühle sein, wie jetzt die, also nicht gegen die Katholische, aber ich sage jetzt mal die Fälle, die Katholische gemacht hat, mit einer einfach, dass man einfach sagt, die sind ausgeschlossen und das machen wir nicht und die dürfen nicht und so, das sehe ich jetzt auch weniger. Aber ein Kirche, der sagt, hey, lieb den Nächsten wie dich selber und du sollst keinem anderen Menschen schaden und das ist doch nicht in Ordnung, wenn jetzt ein Konzern Menschen ausbeutet, Umwelt kaputt macht, Gift verstreut, dass da ein Kirche aufsteht und sagt, wir sind auch für das. Ich finde das absolut wichtig, dass sie für ihre Werte einsteht, nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern eben auch im Alltag, so wie wir als Christen ja auch sollen, 24-7 eigentlich leuchten und Licht und Salz sein. Und nicht nur am Sonntag, finde ich auch eine Kirche. Ist nicht nur für den Gottesdienst da, sondern im Alltag. Ja.
Merci vielmals, Tanja Wuthatsch. Klar Statement dort von einer Frau, die natürlich auch selber politisch engagiert ist, gell? In der EVP, hast du gesagt, zu Kloten. Bist du in einem Amt tätig und ich möchte gerne die Frage weitergeben um Christian Salvisberg. Das finde ich auch spannend. Immer wieder hört man gerade von einer Kanzel sagen, wenn ich Kanzel habe, darf ich auf keinen Fall auch die Politik ins Spiel bringen oder die in die Politik gehen, wollen nicht sagen, sie haben plötzlich noch die Bibel auch noch immer drin. Das ganze Thema, wie siehst du das?
Ich tue da unterscheiden. Und zwar kommt es darauf an, was es für Themen sind. Wenn es irgendwie darum geht, soll jetzt da irgendwie etwas bauen werden oder nicht. Oder weißt du, was ich merke, das ist schon mal sehr unterschiedlich. Jetzt so als Christ, dann tue ich das gerne aus dem Spiel lassen. Aber sobald es um solche Fragen geht, um ethische Sachen, moralische Fragen, dann denke ich mir auch, dann darf man zusammen ein Maul aufnehmen. Da versuche ich auch darauf hinzuweisen, die Leute zu motivieren, sich mit dem zu beschäftigen, sich eine Meinung zu bilden. Das sehe ich auch, dürfen es mal aufzutun für die, die vielleicht eben nichts können sagen. Und wenn man dann sagt, das ist jetzt politisch oder nicht, das interessiert mich gar nicht, weil es einfach ein Ausdruck darf sein von Nachfolge von Christus. Und du hast vorhin noch die Frage gestellt, ja, wie wird die Kirche für die Welt relevant? Und auch dort, also ist von mir aus gesehen, das Weitergeben vom Evangelium eigentlich der Kernauftrag von der Kirche. Das kann keine andere Körperschaft kann das ersetzen. Und nachher können sie sehen, dass das, was aus dem herauswacht, eigentlich eine Frucht darf sein von dem. Warum komme ich wieder auf das Evangelium weitergeben in dem Sinn, wo das ist wie die Basis vom Rest, was aus dem heraus darf passieren. Und dann verstehe ich auch den Einsatz für Gerechtigkeit oder eben das Maul auftun als zutiefst motiviert aus der Nachfolge von Christus und der Unterordnung unter ihm, um ihm so zu dienen und den Menschen.
Ja. Christian, was sagst du jetzt? Ich erlebe relativ im besten Fall Zurückhaltung, im schlimmsten Fall offene Opposition bis hin zu Hass aus christlichen Kreisen. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Engagement im Permakulturgarten, wo wir jetzt hier im Laufen angefangen haben, und da hat es die meisten Leute, die kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen, sind nicht Christen, es hat ein paar dabei, auch aus der Gemeinde, aber mehrheitlich sind das nicht Christen. Ich sage, mein Engagement für eine nachhaltige Landwirtschaft, für eine Haltung von Biodiversität, das ganze Umfeld, die Schöpfung, die Gott uns gegeben hat, als Lebensraum. Wenn ich Gott arbeite, ist das für mich eine Form von Arbeitung, ist das für mich eine Form auch von Evangelium, Leben, in dem, dass ich Gott ehre und sage, das, was du uns wunderbares gegeben hast, das will ich erhalten, mit dem will ich verantwortlich umgehen. Und da höre ich dann sehr oft aus christlichen Kreisen, das ist nicht Evangelium. Evangelium ist zu den Menschen gehen und ihnen sagen, Jesus ist gestorben für dich, er ist auch verstanden, erlebt, du bist ein Sünder und du musst dich jetzt bekehren. Also man sagt es sich nicht gerade so in diesen Worten, ich tue es jetzt ein bisschen überspitzen. Und sonst bist du für alle Ewigkeit in der Hölle verloren. Das ist so die Message. Und darum musst du unbedingt zu Jesus kommen. Und da habe ich einfach in den Jahren habe ich irgendwie einen anderen Zugang, einen anderen Weg gefunden. Und ich leide ehrlich gesagt darunter, dass in christlichen Kreisen das nicht auch verstanden wird. Dass es nicht auch als eine Ausdrucksform akzeptiert wird, sondern es gibt eigentlich bei den meisten nur die eine Form eben von der Verkündigung, vom Zeugnis geben und von der Bekehrung eigentlich. Das ist das Ultimatum. Oder dorthin. Und dann müssen wir eben noch jünger machen. Das heisst, nach der Bekehrung geht es darum, dass die Leute in die Gemeinde integriert werden. Und da spüre ich so viel Druck. Und das ist für mich schwierig geworden. Ich weiss nicht, wie du das siehst.
Ja, merci, Peter, für die Frage. Finde ich super. Ich denke, es kommt sehr darauf an, weißt, wie man Betonung stellt. Ist so, wie ich es vorher versucht zu bringen. Die Frage jetzt, aus welcher Motivation heraus du dich einsetzt, für die Schöpfung zu bewahren. Und in dem Sinn ist das Evangelium, das heisst die Botschaft von dem, was Gott gemacht hat für uns Menschen und für die Welt, dürfte wie Grundlage sein. Und dann ist die Frage, wie sich das auswirkt, nämlich auf die Beziehung zu Gott, die wieder dürfte hergestellt werden, auf die Beziehung zu den Mitmenschen, zu einem selber, aber eben auch zur Schöpfung. Und von dem her würde ich unbedingt das unterstützen. Menschen, die sich einsetzen im Bereich eben vor Schöpfung zu bewahren, oder auch in Kunst oder in Politik oder Wirtschaft, wo auch immer, um so Gott zu dienen und ihn zu ehren. Und da ist wieder jeder hat eine Berufung, das auch auf verschiedene Arten zu tun. Aber, und das scheint mir zentral, es ersetzt nicht das Evangelium auch weiterzugeben. Es ist das Evangelium, das rettet und nicht eine Schöpfung oder wie soll ich sagen, die Bewahrung von der Schöpfung. Und das ist für mich der Unterschied. Das eine ist für mich der Samen und das andere ist für mich die Frucht oder die Früchte. Und wenn man das anfängt zu verwechseln, dann finde ich, bringt man dann Ordnungen durcheinander. Und das würde sich dann auswirken.
Mhm. Also das könnte ja wie so eine Art Ersatzreligion für gewisse Leute werden, so in die Richtung, Christian, meinst du das?
Es kann werden, aber so wie der Peter mir das erzählt, hat sie das jetzt überhaupt nicht das
Ja.
Gefühl. Entscheidend ist, was ist Basis? Was ich sehe, auch bei Werk, guten Werk, wo vielleicht auch mit, wie soll ich sagen, Kern vom Glauben sind gestartet. Wenn das nicht Kern ist geblieben, dann ist es mit der Zeit einfach eine soziale Institution geworden, die eine geniale Arbeit macht. Aber es hat der Kern verloren. Und das ist sogar etwas, was man wie Kirchen sieht. Es ist jetzt schon eine Zeit her, mal ein Sämann gelesen, das war eine Beilage, wo es darum ging, wo sich die reformierte Kirche selber hat wie vorgestellt, warum braucht es sie. Und das sind praktisch ausschließlich kulturelle und soziale Aspekte gewesen. Man denkt, ja, aber das, was nur wir können als Kirche, das ist das Evangelium weitergeben. Das kann niemand anders in dem Sinn. Und darum ist mir der Wert so wichtig. Und auf dem baut alles andere auf. Und sonst kann es zusammengehen, respektive ist nicht mehr verankert.
Ja, das ist ein
Christian,
interessanter
wieso?
Punkt. Ja.
Entschuldigung.
Ja.
Wieso sind denn die Christen, die das Evangelium gehört haben, die die Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott empfangen haben, das, was wir so stark unterstreichen, wenn wir vom Evangelium reden, wieso haben die Christen so eine eingeschränkte Schau, wenn es ums Globale geht, wenn es um die globale Verantwortung geht, wenn es um unsere Schöpfung geht? Also ich nehme da Klima. Debatte, Klimastreiks und so weiter. Da siehst du niemanden. Ich laufe nämlich in Bern am Ostermarsch mit. Ja, da schwenken irgendwelche Leute ihre Regenbogenfähnchen und so weiter. Und ich habe schon oft in der Gemeinde gesagt, liebe Leute, der Marsch ist ursprünglich von Christen initiiert worden. Wo sind ihr heute noch? Ihr habt Abstand genommen, ihr seid in euren Kirchen verschwunden. Aber wer hat den Mut, da mitzulaufen? Und ich laufe dort mit und ich habe mein Transparent oben und ich werde mir dann zum Teil genau aus der christlichen Ecke angefindet, wo es dann eben heisst, dass eben im schlimmsten Fall, oder die einen haben einfach irgendwie Mühe zu lächeln und sagen, ja, der liebe Peter, der hat irgendwie das Evangelium jetzt verwässert und kippt jetzt da auf die soziale Seite ab und so. Das ist, was ich erlebe. Wo ist Chile? Wo ist die Stimme von der Chile in der Öffentlichkeit, in diesen Debatten? Wie sieht die Politik? Da muss ich sagen, da haben wir uns einfach zurückgezogen in eine Parallelwelt. Und wo ist die Chile, die Stimme von der Chile, inklusive konkreten Aktionen in
Okay.
unseren ganz konkreten Anliegen der
Qualität.
Gesellschaft?
Qualität auch ein bisschen schwieriger gewesen beim Peter Seeberger, aber ich glaube, der Punkt, auf was dass du raus willst, ist übergekommen, gell, Christian, du bist nochmal angesprochen.
Ja, also das ist eine gute Frage, Peter. Und ich kann dir nicht einfach so beantworten. Ich denke, das mit so ein bisschen Parallelwelt, das kann gut sein. Als erstes werde ich dich ermutigen, dass du ja nicht aufhörst, sondern weiter deine Schule.
Aber das sagen wir alle.
Da dran bleibst. Also auch das, was Tanja macht, was ich enorm wertvoll finde. Und ich denke, manchmal braucht es auch gewisse Paradigmenwechsel. Wo die Zeit brauchen. Das andere, was ich einfach auch sehe, das ist jetzt nicht, das ist vielleicht nur ein Teilaspekt, aber ich sehe manchmal einfach rein schon praktisch, manchmal mit der Zeit, wo heute Familien und Leute enorm engagiert sind, einfach schon in der Arbeitswelt, wo manchmal gewisses wie nicht mehr Platz hat. Das merke ich ja in Kirche auch. Einfach, das finde ich einfach nur nebenbei. Aber ich denke, das hat vor allem auch theologische Gründe. Ja? Und dort denke ich, heisst es dran bleiben. Dort wäre jetzt das ganzheitliche Christsein dran. Aber nochmal, zu den Aussagen, die du vorher gesagt hast, bei vielen kann ich unterschreiben, dort, wo ich kritisch bin, wo du hast gesagt, eben so quasi, du hast gemerkt, irgendwie hängt es dir an, weißt du, das Evangelium müsse sozusagen kehren um. Und dort bin ich ganz fest der Überzeugung, die Stimme, die braucht es. Und das ist schlussendlich Basis für alles andere. Also eine definitive, ultimative Gerechtigkeit und neue Schöpfung. die gibt es nur, denn wenn Gott wird eingreifen und er wird schaffen mit diesen Menschen, die er schlussendlich zu ihm hat gezogen. Und das scheint mir einfach wichtig. Es ist auch, wenn wir uns einsetzen für die Schöpfung, wir schaffen in den neuen Himmel und eine neue Welt. Das wird kommen, wenn Gott eingreift. Aber wir ehren das, was er hat gemacht und haben Sorge. Und das gehört, das ist richtig so. So ehren wir Gott und den Nächsten.
Okay. Jetzt haben wir ein bisschen einen Exkurs gehabt. Spannend war mit euch beiden, Peter und Christian, das ein bisschen auszuschaffen. Ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, wo gang wieder ja, einen beschäftigt und herausfordert. Jetzt würde mich wundern, Tanja Woodhatch, wie hast du jetzt das erlebt oder was würdest du gerne noch ergänzen vielleicht zu dem, was sie die beiden Herren gesagt haben?
Also ich bin nicht ganz sicher theologisch, ob das unumstritten ist, was jetzt gerade Christian gesagt hat, wegen dem neuen Himmel und der neuen Erde, dass es nur Gott kann machen und wir mit dem sozusagen nichts zu tun haben. Ich verstehe das eigentlich schon so, dass wir sein Reich bauen. Auch. Also natürlich können wir nur in seinem Auftrag das machen, aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Oder nicht, dass wir dann meinen, das ist dann alles, kommt alles von ihm. Und vielleicht hat er das gemeint, dass wir auch eine Art der neue Himmel sind oder wir einfach auch Teil sind von dem. Ich glaube, das finde ich noch etwas Wichtiges, dass man wie nicht findet, ja, wenn Gott dann kommt, ist nachher alles gut und wir machen einfach da ein bisschen etwas. Ich glaube, er hat wirklich uns Hände und Füße gegeben. Wir sind ja seine Hände und seine Füße auf der Erde. Und wir sollen seinen Willen tun. Und was ich einfach gerne noch möchte, in die Runde werfen, etwas, wo mich manchmal ist ein bisschen traurig macht oder frustriert, oder wie man das nennen will, ist das Verhältnis bei den Kirchen, wenn man ihre Ausgaben anschaut, jetzt vielleicht gerade bei Freikirchen, an Mietkosten und Personalkosten und wie viel an die Kirchen leer stehen und wie viel mit dem Geld man könnte viel mehr auch anderen Menschen ganz praktisch dienen, oder wenn man die Räume aufmachen für wirklich mehr so Suppe zum Mittag oder für Bedürftige oder so. Ich finde schon, dass Kirchen sich noch viel zu oft um sich selber dreht, um den Gottesdienst am Sonntag. Natürlich hat man noch so seine Programme, aber viele Kinder sind für mich noch viel zu fest nach innen gerichtet und viel zu wenig nach außen gerichtet, eben auf die Not, die wir im Alltag ja sehen. Was ist denn mit den Menschen, die in der Schweiz leben, die fast nichts zu essen haben, die keine Unterstützung bekommen, die anstehende, ganz praktische, alltägliche Sachen. Wer hilft ihnen dann, wenn die Ämter das nicht mehr machen? Sollten nicht auch die Kirche dort auch aktiv werden und nicht nur finden, wir machen einen schönen Gottesdienst und gute Musik und Technik. Dort hinterfrage ich ganz stark die Verteilung der Ressourcen, von der finanziellen und von der zeitlichen. Das ist etwas, wo mir immer wieder sauer aufstößt, ganz ehrlich.
Spannender Punkt, den wir gerne weitergeben. Pastor in unserer Runde, logischerweise, macht am meisten Sinn, Christian Salvisberg. Siehst du das? Du hast schon gesagt, ihr versucht euch dort auch reinzugeben, in sozialen Projekt, aber wäre da vielleicht, wie jetzt Tanja, ein bisschen herausfordert, wäre da mehr möglich?
Also, ich unterstütze das, was Tanja hat gesagt. Und Tanja, kannst gerne mich beraten oder uns, wir das können besser machen. Finde ich nicht einfach, auch mit den Ressourcen, da gebe ich dir recht, das beschäftigt mich auch. Wir haben in der Spiez, haben es versucht, wir waren am runden Tisch gewesen, auch mit allen Leuten, die sich da Flüchtlinge kümmert und so weiter, da haben wir unsere Räume können zur Verfügung stellen. Wir haben auch Jugendliche gehabt, die können auch spörteln bei unseren Räumen und so weiter. Da haben wir das auch versucht zu machen und jetzt da, wo ich bin, lange noch, ich kann jetzt nur das sagen, wo ich weiss, da kommen verschiedenste Vereine rein, die unsere Räumlichkeiten können brauchen können, die uns sehr freut. Weil, ja, das ist wie du sagst, die Räume stehen ja schon oft leer und ich denke, die Frage müssen wir uns wirklich stellen. Also, wir das unterstützen, ja, das sehe ich auch so. Gleichzeitig denke ich, möchte ich nicht abspielen, was alles auch passiert, an Einfluss, an Sagen, in der Familie, in Beziehungen, da passiert auch viel, oft nicht über die Institution. Und ich merke, ich habe mich als Pastor auch ein bisschen von dem, wie soll ich sagen, nicht, dass es jetzt falsch überkommt, aber auch ein bisschen befreit, und ich habe gesagt, ich bin nun mal nicht ein Sozialarbeiter per se oder kann alles abdecken als Pastor. Ich habe einen Kernauftrag. Und mein grösster Wunsch ist, dass ich Menschen darf ermutigen und darf dienen in Nachfolge von Christus, damit das wieder passieren darf. William Wilberforce kommt, ist eigentlich eine Frucht von der Erweckung, die es damals gegeben hat, die sich das Leben lang hat eingesetzt für die Abschaffung von Sklaverei. Als Christ, oder? Und das wäre mein Wunsch, dürfen Menschen so zu dienen. Und dann hat Kirche eben gleich eine grosse Auswirkung. Ihre Jüngerschaft, die Nachfolge von Jesus.
Okay. Lass mich doch jetzt zum Schluss noch gerne etwas aus der Aktualität aufnehmen. Ich habe das auch einleitend gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen auf das eingehen, also sogar namentlich schon erwähnt. Es hat mich einfach sehr beschäftigt, jetzt so die Tage. Und das ist die Basler Missionarin, ich habe hier heute den Artikel auch einblenden, den wir gebracht haben, die ihr Leben gegeben hat, wirklich als Missionarin und das Risiko eingegangen ist. Die haben zum Teil selber auch Erfahrung als Missionare oder Zeit im Ausland verbracht, Peter und Christian. Tanja weiß ich gar nicht. Ach, weniger, hä? Ja, okay. Und von dort her, wie ist das jetzt für euch gewesen, auch so eine Nachricht zu hören?
Also ich bin der Beatrice Stöckli schon persönlich begegnet. Ich habe das Ganze mitverfolgt, all die Jahre durch. Sie hat ja ein erstes Kidnapping erlebt gehabt. Ist dann nach 9 Tagen freigekommen. Sie ist in die Schweiz zurückgekommen. Ihre Mutter lebt in Basel. Und ich habe das dort schon relativ intensiv mitverfolgt, wie das Ganze gegangen ist. Wir waren sehr froh gewesen damals, dass sie freigekommen ist. Auch auf Intervention von der Schweiz und auch von lokalen, also von Burkina Faso im Speziellen, dort vom Militär. Und ich habe dann einfach bei ihr gespürt, eine extrem starke Überzeugung, dass sie zurück soll. Und das ist nicht an mir, das zu werten. Ich habe das einfach, viele andere hätten gesagt, wenn man das erlebt hat, was sie erlebt hat, dann ist man in dem Sinn schlauer. Aber es geht nicht um schlau da, sondern es geht um eine Mission, die Frau hatte. Sie hat vor allem wollen, eben den Frauen dort dienen und viele Organisationen haben sich zurückgezogen aufgrund von dem Dschihad und den Bedrohungen. Und sie hat wie ihr Leben in die Waagschale geworfen und das kann man jetzt als naiv auf der einen Seite bezeichnen, man kann es aber auch als totale Hingabe auf der anderen Seite bezeichnen. Ich schwanke ein bisschen zwischen diesen beiden Polen. Ich würde es niemand anderem empfehlen. Ich kenne Burkina Faso, ich war 2 Jahre dort gewesen. Ich kenne das Mali, ich kenne die Umstände dort. Und sie hat ganz genau gewusst, auf was sie sich einlässt. Und von dort her, finde ich, ist es ihre Entscheidung gewesen. Und sie hat gewusst, wie das kann enden. Und ich glaube, das muss man einfach auch im Kopf haben. Es ist nicht nur eine tragische Geschichte, sondern es ist fast auch ein gesuchtes Märtyrium, könnte man vielleicht sagen.
Okay. Gleich auch noch gerne, es müssen nicht mehr unbedingt beide sich dazu äußern, aber noch eine zweite Stimme vielleicht. Mich hat sehr betroffen gemacht über das Wochenende, das zu hören. Christian, vielleicht bei dir, wenn du so etwas hörst, weißt du jemanden, der wirklich auf diese Art den Preis zahlt? Was löst das für dich aus?
Ich habe jetzt nicht die Hintergrundinformation, also nicht so verfolgt, wie es der Peter sagt. Aber einfach, ja, das kann es bedeuten, Jesus nachzufolgen. Es kann bis zum ultimativen Preis gehen. Wir haben ja Missionare, wo wir mit ihm verbunden sind, wo immer wieder mal sehr herausfordernde Sachen erlebt. Es könnte es auch mal so bedeuten, oder durch eine Krankheit, oder durch eine Schlange, oder was auch immer. Es kann Nachfolge von Jesus bedeuten. Ja.
Okay. Ich würde gleich noch Tanja vielleicht auch das Wort geben, wenn du noch etwas dazu auch möchtest ergänzen.
Ist gut, danke.
Wir sind dann, denke ich, am Schluss angelangt bei diesem Thema, wo wir ein bisschen können, ja, ein paar Aspekte reinnehmen können, von wirklich, was es kann heissen kann, ganzheitliches Christsein, wie wir dem begegnen können, den Nöten und dem Unrecht. Und natürlich haben wir das nicht erschöpfend können diskutieren, das ist völlig klar. Aber gleich so, glaube ich, ein paar Ansätze können reingeben, vielleicht auch ein paar Herausforderungen können den Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben. Ihr könnt gerne nach wie vor mitdiskutieren über den YouTube-Kanal von LiveNet. Dort hier könnt ihr einen Kommentar abgeben oder ihr könnt auch Facebook das Gleiche machen. Das ganze Archiv von den Talks findet ihr auf livenet.ch/talk oder auf Spotify sind die LiveNet-Talks auch verfügbar. Und dann möchte ich zum Schluss gerne noch den Hinweis machen auf nächste Woche. Das Thema, das wir dann ein bisschen vertiefen wollen, ist zu Corona wieder einmal. Das Ganze verfolgt uns ja nach wie vor und wieder die Zahlen sind zunehmend. Wird ein Thema sein, auch an einem Think Tank von Schweizerischen Evangelischen Allianz Corona und Kirche Ende Oktober. Entsprechend haben wir auch den SCA-Generalsekretär, der Andi Bachmann-Roth, dabei. Also wir wollen darüber reden, ob das Corona unsere Kirchen ein bisschen droht zu spalten, die Polarisierung, die man spürt, oder wenn der Mitmensch plötzlich zur Bedrohung wird wegen diesem Virus, Umgang mit Angst. Sicher ganz viele spannende Fragen, die wir auch dort können miteinander diskutieren können. Und da möchte ich euch gerne wieder einladen, reinzuschauen beim LiveNet-Talk. Danke vielmals, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.